NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind unsere Themen. Neuer Anschlag in Afghanistan. 4 deutsche Soldaten sterben. Dazu auch unser Kommentar. Chaos am Himmel. Aschewolke legt Flugverkehr lahm. Abrechnungsbetrug. Das Geschäft mit Krebsmedikamenten. Pkw-Maut. Bundesregierung sagt weiter Nein dazu. Und Arbeitsgericht Stuttgart sagt, Ossis sind kein Volksstamm. Im Studio ist Sabine Mörs. Schönen guten Abend. Die Horrornachricht erreicht Verteidigungsminister zu Gutenberg. Da ist er gerade auf der Rückreise von Afghanistan. Wieder ein Anschlag auf deutsche Soldaten. 4 sterben, 5 werden schwer verletzt. Einzelheiten aus Kabul von Sabina Mattei.
Die Militärberater waren an einer Operation unter Führung der afghanischen Nationalarmee beteiligt, als ihr Konvoi unter Beschuss geriet. Es war der folgenreichste Angriff auf die Bundeswehr in Afghanistan seit 2003. Seit Beginn des deutschen Engagements sind damit 43 Bundeswehrsoldaten am Hindukusch gestorben. Erst am Karfreitag hatten Aufständische 3 Deutsche in der benachbarten Provinz Kunduz getötet und 8 zum Teil schwer verletzt. Bahlan grenzt direkt an Kunduz an. Dort hat sich die Sicherheitslage seit einiger Zeit ebenfalls zugespitzt. In dieser Provinz sind Al-Qaida, Taliban und die Hizb-i-Islami des Kriegsfürsten Gulbuddin Hekmatyar aktiv in wechselnden Allianzen. Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg erfuhr auf der Heimreise von Afghanistan im usbekischen Termisch von dem Angriff in Bahlan.
Es hat sich offenbar, aber das bedarf noch einer genauen Überprüfung, um einen besonders tragischen Fall hier gehandelt. Und ich werde unmittelbar zurück nach Afghanistan reisen, um bei unseren Soldaten zu sein, um vor Ort zu sein und mir ein entsprechendes Bild geben zu lassen, aber insbesondere um bei unseren Soldaten zu sein.
Zu Guttenberg flog gemeinsam mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Wieker, zum Hauptquartier der Nordregion der internationalen Schutztruppe in Mazar-i-Sharif. Der Minister hatte am Mittwoch und Donnerstag die Standorte der Bundeswehr in Nordafghanistan besucht, um sich einen Überblick über die Stimmung unter den Soldaten und über eventuelle Ausrüstungsdefizite zu verschaffen. Er kündigte an, dass in Kunduz künftig Panzerhaubitzen, Panzerabwehrraketen und weitere Panzer vom Typ Marder stationiert werden sollen. Möglicherweise stand der Zeitpunkt des Angriffs im Zusammenhang mit dem Besuch zu Guttenbergs. Doch die Aufständischen könnten auch andere Motive gehabt haben. Durch Bahlan führt eine Versorgungsroute von Usbekistan in die afghanische Hauptstadt Kabul, die zunehmend von der NATO genutzt wird und über die die Rebellen die Kontrolle erlangen wollen. Zudem dürfte ihnen die Zusammenarbeit von deutschen Militärberatern und afghanischer Nationalarmee ein Dorn im Auge sein. Ab dem Sommer soll die Kooperation mit dem Konzept des Partnering noch intensiviert werden. Vielleicht war der Angriff in Bahlan auch eine Warnung an die Adresse der afghanischen Sicherheitskräfte, um sie zu demoralisieren.
Noch nicht einmal eine Woche ist die bewegende Trauerfeier für die 3 Soldaten aus Niedersachsen her. Da sterben heute wieder Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Politiker und Militärs sind erschüttert. Und auch die Kanzlerin zurzeit in den USA unterwegs hat sich dazu schon geäußert.
Bundeskanzlerin Merkel hat den Angehörigen der getöteten Soldaten ihr tiefes Beileid erklärt. Sie habe heute anlässlich ihres Besuchs in den Vereinigten Staaten erfahren, was geschehen sei, dass die Soldaten in einem schwierigen Einsatz gefallen sind. Wichtig sei jedoch, dass die Soldaten, die in Afghanistan sind, wüssten, dass die Bundesregierung in dieser schwierigen Stunde hinter ihnen stehe. Das Bundestagsmandat für den Einsatz in Afghanistan müsse nicht geändert werden. Es sei ein sehr sorgfältig ausgearbeitetes Mandat, mit dem die Soldaten ihre Aufgaben erfüllen könnten. Auf die Frage, ob der Einsatz politisch noch zu rechtfertigen sei und weiter Unterstützung in der Bevölkerung habe, meinte sie, sie glaube nicht, dass es eine vernünftige Alternative zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan gebe. Es gehe nicht nur darum, in Afghanistan Sicherheit herzustellen, sondern auch darum, Sicherheit in Deutschland und allen westlichen Demokratien zu erhalten. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Kossendey schilderte den Hergang der Ereignisse so.
Heute Mittag nach unserer Zeit ist eine Patrouille auf dem Wege von Kunduz nach Baglan angegriffen worden mit Panzerfäusten. Dabei sind nach jetzigem Stand der Dinge 4 deutsche Soldaten getötet worden und 5 mindestens schwer verletzt worden. Sie waren auf einer Patrouille gemeinsam mit afghanischen Soldaten. Und mehr kann man im Augenblick dazu nicht sagen.
Quer durch alle Parteien hat die Nachricht aus Afghanistan große Bestürzung, Trauer und Mitgefühl ausgelöst. Außenminister Westerwelle sprach von einem hinterhältigen Anschlag, der nicht nur die Soldaten, sondern alle Deutschen getroffen hätte. Der SPD-Vorsitzende Gabriel und SPD-Fraktionschef Steinmeier äußerten sich tief erschüttert und erklärten, ihre Gedanken seien jetzt vor allem bei den Angehörigen und Kameraden der getöteten Soldaten. In diesem Sinne sprachen auch die Fraktionsvorsitzenden der Grünen Künast und Trittin und forderten die Bundesregierung auf, alle Informationen offenzulegen, wie es zu dieser so wörtlich Tragödie kommen konnte. Mitgefühl für die Angehörigen auch von Linksparteichef Gysi, der im Übrigen forderte:
Es zeigt sich erneut, dass wir nicht in einer Art Krieg sind, sondern richtig im Krieg. Und es beweist, dass der ganze Weg falsch ist. Wie wir das von Anfang an gesagt haben, Terrorismus kann man niemals wirksam mit Krieg bekämpfen. Ganz im Gegenteil. Deshalb sage ich im Interesse nicht nur aller Afghaninnen und Afghanen, sondern auch im Interesse aller Deutschen, so schnell wie möglich müssen wir raus mit der Bundeswehr aus Afghanistan.
Der Bundeswehrverband forderte umgehend eine verbesserte Ausrüstung der deutschen Soldaten in Afghanistan mit schweren Waffen und verbessert gepanzerten Fahrzeugen.
Dietmar Riemer mit Reaktionen aus Berlin. Schon wieder ein tödlicher Angriff, also auf deutsche Soldaten. Immer mehr Menschen in Deutschland sehen gar keinen Sinn mehr in dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Da können Politiker noch so viele Worte machen. Was also muss passieren? Ein Kommentar von Christoph Heinzle.
7 Tote in nicht einmal 2 Wochen. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist so blutig wie nie seit seinem Beginn 2002. Die deutsche Armee ist im Krieg angekommen, längst schon, ob sie will oder nicht und egal, ob man es Krieg nennt oder Konflikt oder Stabilisierungseinsatz. Im Krieg sterben Soldaten. Das ist für die betroffenen Familien eine Tragödie, für die überlebenden Kameraden ein Schock. Doch Tod ist eine mögliche Konsequenz von Krieg. Und im Afghanistan des Jahres 2010 sind mehr Tote wahrscheinlich. Das ist die bittere Wahrheit. Doch Deutschland ist darauf nicht gut vorbereitet. Allzu lang hat die Bundesregierung die Wahrheit weggedrückt, hat Bilder transportiert, die Bundeswehrsoldaten lachend und grüßend zeigten, Brunnen bauend und Tee trinkend mit den Dorfältesten. Das deutsche Konzept sei anders als das der Briten, Kanadier, Amerikaner im lange schon umkämpften Süden des Landes, wurde uns über Jahre hinweg erklärt. Die Wahrheit ist, Deutschland konnte sich ein anderes Konzept nur so lange leisten, solange es relativ ruhig blieb in Nordafghanistan, dem Verantwortungsbereich der Bundeswehr. Jetzt werden schwere Waffen bestellt, neue Panzerfahrzeuge und Abwehrraketen geordert. Das ist richtig, um den Schutz der Truppe zu erhöhen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird neue Todesfälle nicht zuverlässig verhindern können. Damit wird die Grundsatzfrage immer wichtiger. Warum ist die Bundeswehr in Afghanistan? Oder von manchen zugespitzter formuliert: Was wollen wir da überhaupt noch? Ist Afghanistan nicht längst verloren? Jedes Opfer sinnlos? Hierauf müssen Politik und Öffentlichkeit Antworten finden, in einer ruhigen, sachlichen Debatte. Eigentlich. Der Raum dafür wird indes immer enger. Erschütterung über die Toten, Zeitdruck vor dem Hintergrund von Abzugsdebatten und parteipolitisches Kalkül bilden schwerlich den richtigen Nährboden für rationale Entscheidungen. Da hat Berlin Zeit verschenkt, vor 1, 2, 3 Jahren. Klar ist, ohne ausländische Soldaten geht es nicht, noch nicht. Eine Abzugsdebatte jetzt käme zur Unzeit. Sie würde das Bündnis NATO unterhöhlen, die Afghanen vor den Kopf stoßen, der Taliban-Propaganda Auftrieb geben und den wichtigen Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte wieder ins Stocken bringen. Klar ist aber auch, es muss zielgerichteter und offener über Konzepte und ihre entschlossene Umsetzung diskutiert werden. Darüber, wie die Ausbildung der Afghanen bei hoher Qualität beschleunigt werden kann, wie Korruption und Vetternwirtschaft bekämpft werden, wie Wirtschaftswachstum in Gang gebracht und Entwicklungshilfe für alle Teile Afghanistans koordiniert werden kann. Vieles war hier bisher zu schwammig und zu halbherzig. Jetzt ist Zeit für klare Gedanken, nicht für hitzige Kurzschlusshandlungen. Und es ist Zeit für Ehrlichkeit bei der Beschreibung der Lage, der Einschätzung der Gefahr für deutsche Soldaten und bei der Formulierung realistischer Ziele. Das sind Bundesregierung und Bundestag nicht nur der Bevölkerung schuldig, sondern vor allem den gefallenen Soldaten.
Der Kommentar im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Vulkanausbruch in Island und große Folgen plötzlich auch für uns. Denn eine riesige Wolke aus Asche bewegt sich auf Europa zu. Extrem gefährlich ist das vor allem für den Flugverkehr. In einigen Teilen wurde der Flugraum schon geschlossen. Kerstin Mügge berichtet.
Etwa 7000 Flüge sind europaweit ausgefallen. In Deutschland sind vor allem Verbindungen nach Skandinavien und Großbritannien betroffen. Diese Passagiere sitzen in Frankfurt am Main fest.
Ich weiß, dass mein Flug gestrichen wurde. Ich weiß aber nicht, wie lange das so bleibt. Das will ich jetzt rausfinden. Die wollten mir keinen Boarding Pass geben, weil mein Flug gestrichen wurde. Jetzt stehe ich hier in der Schlange und hoffe, dass mir jemand Informationen geben kann.
Der deutsche Luftraum bleibt geöffnet. Dabei soll es nach Angaben der deutschen Flugsicherung auch bleiben, obwohl die Aschewolke heute Nacht über Deutschland hinwegziehen soll. Eventuell müssten Flüge umgeleitet werden, hieß es. Damit geht es den Flugreisenden in Deutschland deutlich besser als zehntausenden Passagieren in London, die am größten europäischen Drehkreuz Heathrow festsitzen. Großbritanniens Premierminister Gordon Brown verteidigte die Entscheidung, den Luftraum zu schließen.
Die Sicherheit unserer Bevölkerung ist das Wichtigste. Das lenkt jede Entscheidung. Die Luftfahrtbehörden haben die Entscheidung getroffen, für einige Zeit den gesamten Flugverkehr zu stoppen, solange die Aschewolke sich über unserem Land bewegt. Aber es ist wichtig, dass die Sicherheit an erster Stelle steht.
Der isländische Vulkan unter dem Eyjafjallajökull-Gletscher spuckt weiter Asche. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, erwartet der isländische Geologe Ragnar Gudjason.
Das kann noch Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate so weitergehen. Ganz Europa kann von den Auswirkungen betroffen werden, je nachdem, wie sich die Winde entwickeln, sogar Nordamerika. Solange die Asche so kraftvoll wie jetzt ausgestoßen wird, kann es den Flugverkehr in einem riesigen Gebiet beeinträchtigen.
Wie schlimm es wirklich wird, hängt davon ab, wie hoch der Vulkan seine Asche spuckt. In 8.000 oder 10.000 Meter Höhe können Piloten die Asche nicht von normalen Wolken unterscheiden. Aber die Wolke aus Aschepartikel ist wesentlich gefährlicher, sagt der Experte für Verkehrsmeteorologie der Universität Hannover, Thomas Hauf.
Das ist also wie ein Sandstrahl gebläst. So muss man sich das vorstellen. Was viel gefährlicher ist, dass dieses Material sich natürlich dann in den Düsen absetzt, in die Triebwerke hineinkommt und aufgrund der dort herrschenden Temperaturen dann verglasen kann. Das kann es einfach schlicht und einfach verstopfen.
Je nachdem, wie der Wind weht, kann sich die Aschewolke immer weiter ausbreiten. Nur Wolken können sie stoppen.
Der Haupteffekt, mit der sie wieder auskommen, ist der des Auswaschens. Das heißt also, wenn sie sich mit einer normalen Wolke verbinden und durch Niederschlag dann wieder ausgewaschen werden. Das ist der reinigende Effekt. Aber das kann natürlich Tage dauern.
Nach den aktuellen Planungen soll der britische Flugraum morgen früh um 8 Uhr deutscher Zeit wieder öffnen.
Und soeben kommt die Meldung, als erster deutscher Flughafen ist der Hamburger Flughafen ab sofort für alle Starts und Landungen gesperrt. Und zwar erst einmal bis auf Weiteres. Zu unserem nächsten Thema. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Den Spruch kennen wir alle. Dieses Vertrauen in so manchen Apotheker dürfte aber seit heute einigermaßen erschüttert sein. Denn NDR Info hat herausgefunden, dass etliche Apotheker Krankenkassen und auch Patienten betrogen haben. Sie sollen Krebsmedikamente günstig im Ausland eingekauft und dann wieder teuer verkauft haben. Staatsanwälte in ganz Deutschland ermitteln inzwischen gegen 60 Apotheken. Ilka Steinhausen berichtet.
Über Jahre haben sich offenbar Apotheker aus ganz Deutschland günstig Krebsmedikamente aus dem Ausland beschafft, Zytostatika-Infusionen hergestellt und normal bei den Kassen abgerechnet. In Braunschweig gibt es einen besonders schweren Fall, so Staatsanwalt Joachim Geier.
Da lautet die Vorwurfslage, abgesehen davon, dass man einen Vorwurf des Betruges bzw. gewerbsmäßigen Betruges hat, darauf, dass der Beschuldigte sich möglicherweise im Umfang von mehr als 1,6 Millionen bereichert haben könnte. Ich muss das immer so vorsichtig ausdrücken, weil wir eben mit unserer Abschlussentscheidung noch nicht nach außen dringen können. Und es gilt, wie es immer so schön heißt, die Unschuldsvermutung.
Wahrscheinlich hat der betroffene Apotheker schon in den nächsten Tagen die Anklage in der Post. In Verden und Mannheim gibt es bereits Anklagen. In Kiel, Celle, Mainz, Münster, Wuppertal und Augsburg ermitteln die Staatsanwaltschaften. Der Schaden liegt bundesweit, nach Schätzungen, im hohen zweistelligen Millionenbereich. Die Masche lief immer gleich, so Sven Kallis von der Technikerkrankenkasse.
Der Apotheker hat sich in dem Maße bereichert, dass er im Endeffekt die Arzneimittel im Ausland billiger erworben hat und zu deutschen Höchstpreisen, und zwar zu den Preisen wie Originalpräparate, die der Zulassung unterliegen, von den Kassen vergütet werden.
So war offenbar ein Gewinn von bis zu 100% möglich, da die Präparate in Deutschland wesentlich teurer sind. Dafür können Patienten hierzulande sicher sein, dass ein in Deutschland zugelassenes Medikament auch Wirkstoffe enthält. Für ein Präparat, das aus dem Ausland kommt, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, so Kallis.
Natürlich kann es sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Wenn da ein wirkstoffloses Medikament im Einsatz gewesen ist, kann es durchaus sein, dass die Chemotherapie ins Leere gelaufen ist.
Beweise dafür, dass Patienten wirkungslose Präparate bekommen haben könnten, gibt es nicht. Allerdings war der Betrug aufgeflogen, weil dem Pharmagroßhändler Peter Jebens ein Medikament aus dem Ausland angeboten wurde, was auffällig günstig war. Tests ergaben, es war wirkungslos. Er wandte sich an die Krankenkassen, glaubt aber nicht an einen Einzelfall.
Also das Symbol von der Spitze des Eisbergs scheint mir sehr getroffen. Ich denke, dass die Entwicklung gefälschte Arzneimittel auf den europäischen Markt, der ja auch ein interessanter wirtschaftlicher Markt ist, verbringen zu wollen, ungebrochen ist.
Daher fordern Krankenkassen härtere Strafen für derartige Vergehen. Der Verband der Zytostatika herstellenden Apotheker geht noch weiter und schlägt vor, den betroffenen Apothekern die Approbation, also die Zulassung, zu entziehen.
Ilka Steinhausen über Abrechnungsbetrug mit Krebsmedikamenten. Alle Jahre wieder kommt der Vorschlag, eine Maut für Pkw muss her. Das Bundesumweltamt fordert 3 bis 4 Euro pro 100 gefahrene Kilometer. Aber der Vorschlag stößt eher auf Ablehnung. Die meisten Verkehrsminister, auch der Bundesverkehrsminister, sind jedenfalls dagegen. Das wurde auf dem heutigen Treffen in Bremen deutlich. Michael Kück berichtet.
Der Koalitionsvertrag ist in der Frage Pkw-Maut eindeutig, sagte Ramsauer in Bremen. Und darin sei man sich auch in der schwarz-gelben Bundesregierung einig, was auch den Bundesumweltminister Röttgen mit einschließt, so Ramsauer.
Ich zitiere jetzt aus der SMS, die er mir dazu vor wenigen Minuten geschickt hat. Ich habe gerade erklärt, dass sich die Bundesregierung und der Bundesumweltminister diesem Vorschlag nicht anschließt.
Die Verkehrsminister und Senatoren von Thüringen, Berlin und Bremen haben sich ebenfalls gegen eine Pkw-Maut ausgesprochen. Straßen sind öffentliche Güter, erklärte Bremens Verkehrssenator Loske von den Grünen. Entsprechende Pläne habe es deshalb während der zweitägigen Konferenz der Verkehrsminister in Bremen nicht gegeben. Anders könnte das mit der Maut für Lkw aussehen. Der Bundesverkehrsminister betonte auf Nachfrage lediglich, dass es zumindest in dieser Legislaturperiode keine Pläne gibt, diese zu erhöhen. Derzeit gilt die Maut für Lastwagen ab 12 Tonnen. Ramsauer und einige seiner Länderkollegen können sich aber vorstellen, auch Lkw bereits ab 7 Tonnen zur Zahlung der Maut zu verpflichten. Ebenso könnte dies in ferner Zukunft auch für Umgehungsstraßen gelten, um zu verhindern, dass sich der Verkehr zunehmend von den Autobahnen auf Landstraßen verlagert, um so die Mautpflicht zu umgehen. Keine Annäherung konnten Bund und Länder bei der Frage erzielen, ob die Bundesregierung mehr als die bereits zugesagten 100 Millionen Euro für die Straßensanierung nach dem harten Winter bereitstellt. Die Verkehrsminister der Länder haben keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich deutlich mehr Geld gewünscht hätten. Der ADAC hatte zwischenzeitlich einen Bedarf von rund 3,5 Milliarden errechnet. Doch Ramsauer hat klargestellt, es bleibt dabei, mehr Geld wird es nicht geben. Gleichzeitig gilt, mit den zusätzlichen 100 Millionen Euro, die noch auf die 16 Bundesländer verteilt werden müssen, dürfen nur Bundesstraßen und Autobahnen saniert werden. Bremens Verkehrssenator Loske hätte sich, genau wie seine Kollegen, aber gewünscht, dass mit diesem Geld auch Straßen der Gemeinden saniert werden können. Loske übte dann auch offene Kritik an der Bundesregierung, weil den Ländern und Kommunen Steuereinnahmen durch die Steuersenkungen der Bundesregierung fehlen.
Das kann nicht sein, dass wir unseren öffentlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht mehr nachkommen können als Städte und Gemeinden, wenn uns da der Wasserhahn zugedreht wird.
Bei anderen Themen waren sich die Verkehrsminister dagegen einig. Das Elektroauto ist das Auto der Zukunft. Deshalb soll nun alles getan werden, damit die umweltfreundliche Technik möglichst schnell und flächendeckend verbreitet wird. Auch das Modellprojekt Führerschein mit 17, bei dem Jugendliche mit Begleitung Erwachsener fahren, wertete Ramsauer als Erfolg. Das Bundesverkehrsministerium strebt an, das Projekt über das Ende des Jahres hinaus zu verlängern.
Soweit die Verkehrsministerkonferenz in Bremen. Es geht mit der Wirtschaft wieder aufwärts. 1,5% Wachstum in diesem Jahr. Das prognostizieren jedenfalls die führenden Wirtschaftsforscher. Klare Ansagen gab es zum Thema Steuersenkungen. Finger weg davon, sagen die Experten. Stattdessen die Empfehlung an die Regierung: sparen, sparen, sparen. Aus Berlin, Peter Mücke.
Die Wirtschaftsexperten gaben sich Mühe. Sie wollten nicht den Eindruck erwecken, sich allzu sehr in die Tagespolitik einzumischen. Doch die Botschaft war dann doch deutlich.
Solange die Finanzierung von Steuersenkungen nicht klar ist, sollte man es lieber lassen,
sagt Joachim Scheide vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und der Chefvolkswirt des Münchner IFO-Instituts, Kai Carstensen, empfiehlt:
Man sollte das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Zunächst einmal muss sichergestellt werden, dass die staatlichen Finanzen in Ordnung kommen.
Ein mehr als deutlicher Hinweis an die Bundesregierung, allen voran an die FDP, die am Dienstag vorgeprescht war und Steuersenkungen in Höhe von 16 Milliarden Euro gefordert hatte.
Wir haben in diesem Jahr ein gesamtstaatliches Defizit von 120 Milliarden. Und dann müssen diejenigen, die so etwas fordern, klar machen, wie sie zunächst einmal die 120 Milliarden erreichen wollen und dann noch darüber hinaus erklären, wie die zusätzlichen Entlastungen finanziert werden sollen.
Die Politik jedoch schweigt. Erst im Sommer will die Bundesregierung sagen, wie, wo und wann gespart werden soll. Die Wirtschaftsforscher haben da klare Vorstellungen. Der Kieler IWF-Forscher Scheide:
Die von den Instituten vorgeschlagene Konsolidierung erfordert einen strikten Sparkurs, wie es ihn in der Bundesrepublik bislang noch nicht gegeben hat. In den kommenden 5 Jahren dürfen die Staatsausgaben kaum zunehmen. Dies erfordert zweifellos harte politische Entscheidungen.
Finanzhilfen und Steuersubventionen sollten gekürzt werden. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz für kulturelle Erzeugnisse, den Nahverkehr und Hotelübernachtungen abgeschafft werden.
Bislang lief die Politik allerdings in die falsche Richtung, denn es wurden keine Subventionen abgebaut, sondern neue eingeführt.
Doch die Forscher hatten auch Erfreuliches nach Berlin mitgebracht. Die deutsche Wirtschaft habe die Talsohle durchschritten. Jetzt wachse die Wirtschaft wieder um 1,5% in diesem, um 1,4% im kommenden Jahr. Aber
ein kräftiger Aufschwung, wie man ihn nach einer tiefen Rezession eigentlich erwarten könnte, ist nicht in Sicht.
Erst 2013 werde das Bruttoinlandsprodukt wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen, so die Forscher. Die größte Überraschung, sagen sie, für den Arbeitsmarkt voraus. Viele hatten ein Desaster erwartet, mindestens aber steigende Erwerbslosenzahlen. Jetzt sagen die Wirtschaftsinstitute sinkende Zahlen voraus. 3,38 Millionen im Durchschnitt dieses Jahr, 3,31 Millionen im kommenden.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Für Erzbischof Zollitsch war es ein bisschen ein Canossagang. Zollitsch traf sich in Berlin heute mit der Justizministerin. Beide waren ja wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aneinander geraten. Staat und Kirche wollen jetzt besser kooperieren, so die Vereinbarung. Zeitgleich zu dem Treffen demonstrierten ehemalige Heimkinder für ihre Entschädigungen.
Nie wieder Missbrauch und schwarze Pädagogik!
Sie tragen schwarze Westen in oranger Farbe, darauf zu lesen: ehemaliges Heimkind. Einige hundert von ihnen zogen heute durch Berlin, wollten ein Zeichen setzen gegen Gewalt und Missbrauch in Heimen, gegen das, was alle von ihnen in den 40er, 50er oder 60er Jahren erlebten, wie diese 71-Jährige in einem katholischen Heim unter Leitung von Ordensschwestern. Etwa wenn die damals 8-jährige Marlies Botri abends im Schlafsaal redete.
Raus aus dem Bett, runter an die Pforte, 3 Stunden hinknien und 100 Ave Maria und 100 Vater Unser beten. Auf Knien, ohne sich zu rühren.
Dinge, schlimmere noch, die sie verdrängt hatte. Jahrzehntelang mit niemandem hatte sie darüber gesprochen.
Ich war 32 Jahre frei, mein Mann ist 91 gestorben. Ich habe das niemandem erzählt.
Jetzt aber, da so vieles aufbricht, immer mehr Fälle bekannt werden wollen, sie reden wollen, gehört werden, fordern eine Entschädigung. 800.000 Kinder lebten zwischen 1949 und Mitte der 70er Jahre in Heimen. Viele wurden misshandelt. Während zeitgleich der runde Tisch zur Heimerziehung tagte, forderten die Opfer draußen Entschädigung und sind ehrlich froh, dass ihre Geschichte jetzt endlich gehört wird, so wie der 72-jährige Lothar Schöpel aus Hannover.
Auf jeden Fall, nicht? Denn das kann doch nicht wahr sein. Bloß gegeben hat es das schon immer. Nicht? Bloß interessiert hat es keinen.
Jetzt interessiert es auch die Justizministerin, die Luftlinie 2 Kilometer entfernt in ihrem Ministerium mit dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, dem Erzbischof Zollitsch, zusammensaß. Auch hier ging es um das Thema Missbrauch. Vor 7 Wochen hatte die Ministerin der katholischen Kirche mangelnde Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden vorgeworfen. Erzbischof Zollitsch zürnte damals, stellte ein Ultimatum und beschwerte sich bei der Kanzlerin. Heute, nach dem Treffen, Versöhnliches vom Bischof.
Es war ein gutes Gespräch. Wir haben die Fragen in Freundschaft und guter Partnerschaft besprochen. Das gemeinsame Anliegen führt uns zusammen, dass wir weiterkommen. Es war gut.
Ergebnis: eine gemeinsame Erklärung. Man sei sich einig, dass umfassende Aufklärung vergangener Fälle sexuellen Missbrauchs entschlossen vorangetrieben werden müsse. Im Mittelpunkt der Aufarbeitung stets die Opfer stünden, die ein Recht auf eine ehrliche Aufklärung hätten. Die Justizministerin betonte erneut, dass innerkirchliche Maßnahmen die Aufnahme staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen weder verzögern noch behindern dürften.
Es ist ganz deutlich geworden, dass die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches besteht unabhängig von dem, was die Kirche an Befugnissen hat, ihre innerkirchlichen Angelegenheiten zu regeln.
Und in einer Woche dann also der erste runde Tisch der Bundesregierung zum Thema Missbrauch. Aus Berlin war das Georg Schwarte. Tag 2 nach dem Beben. Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao war heute im Erdbebengebiet, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Mehr als 600 Menschen sind in den Trümmern umgekommen. Viele werden noch vermisst. Aber die Hilfe läuft offenbar ganz gut an.
Immer wieder zeigt das staatlich chinesische Fernsehen Bilder, wie Menschen aus den Trümmern geborgen werden. Trotz der rasch eingeleiteten Hilfsmaßnahmen gingen die Bergungsarbeiten am Anfang nur langsam voran. Gründe dafür gab es viele. Die Region, in der das Beben passierte, liegt extrem abgelegen im Nordwesten Chinas. Die Berge sind über 4000 Meter hoch, die Gegend noch nicht gut erschlossen. Bagger und andere Räumfahrzeuge mussten aus über 800 Kilometer Entfernung herangefahren werden. Mittlerweile ist die Straße vom Flughafen zur am schlimmsten betroffenen Stadt Tiergu wieder repariert. Auch sind Transporter mit Decken, Zelten und Verbänden eingetroffen. Schwerverletzte sollen ausgeflogen werden. Nach wie vor erschwerend sind die rauen Wetterbedingungen. Es pfeift ein eisiger Wind. Tausende Obdachlose müssen bei Minustemperaturen auf der Straße übernachten. Aus Angst vor Nachbeben trauen sich die Menschen nicht in die noch erhaltenen Häuser zurück. Es sind über 476 Nachbeben gezählt worden. 8 davon hatten mehr als die Stärke 3. Experten sagen, es könnte gut sein, dass ein weiteres Nachbeben passiert, das mehr als Stärke 6 hat. So fasste eine Fernsehreporterin heute zusammen. Die Suche nach den Verschütteten geht rund um die Uhr weiter. Spürhunde werden eingesetzt. Die Rettungsarbeiten konzentrieren sich verstärkt auf die Bergung von Kindern. Das Fernsehen berichtet. Die einheimische Bevölkerung hat die Rettungskräfte zu einer Berufsschule geführt. Da konnte man Hilferufe hören. 3 Überlebende wurden geborgen. Die 4 Stockwerke sind völlig kollabiert. Die Schüler sind in der Mitte der Trümmer begraben. Die Rettungsarbeiten sind schwierig. Genau wie nach dem Beben in Sichuan werden auch nun wieder Vorwürfe laut. Schlechte Bauqualität, so sagen viele, sei die Ursache. In der Kreisstadt Tiergu sind laut Schätzungen von lokalen Beamten über 85% aller Gebäude zerstört. Viele davon einfache Lehm- und Holzhütten. Aus ihnen werden viele Verletzte geborgen. Die meisten Todesopfer liegen unter den mehrgeschossigen Neubauten. Und da zählen auch die Schulen dazu.
Aus Peking, Petra Aldenrath. Ist das auch mal geklärt? Die Ossis sind kein Volksstamm. Das hat das Arbeitsgericht in Stuttgart heute festgestellt. In dem Fall fühlte sich eine Frau diskriminiert, weil sie ihre Bewerbungsunterlagen mit dem Vermerk Ossi zurückgeschickt bekommen hatte. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Der Begriff Ossi kann zwar diskriminierend gemeint sein, er ist allerdings keine Diskriminierung im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das heißt, Ossis sind im juristischen Sinne keine Ethnie. Mit dieser Begründung hat das Arbeitsgericht Stuttgart die Klage einer 49-jährigen gebürtigen Ostdeutschen abgewiesen, deren Bewerbung um eine Stelle als Buchhalterin abgelehnt wurde, versehen mit einem Minuszeichen und dem Zusatz Ossi. Arbeitsrichter Reinhard Enz.
Die Begründung der Kammer für die abweisende Entscheidung liegt darin, dass der Begriff Ossi nicht den gesetzlichen Tatbestand, nämlich die Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft, erfüllt. Allenfalls den Begriff der Herkunft, aber nicht den der Ethnie. Und das ist genau der Kern des Rechtsstreits. Wir haben uns in diesem Sinne gegen die Klage entschieden.
Die Klägerin Gabriela S., die seit mehr als 20 Jahren im Großraum Stuttgart lebt, war beim Prozess heute selbst nicht anwesend. Das große Interesse der Medien hatte sie abgeschreckt. Ihr Anwalt Wolfgang Nau will erst die schriftliche Begründung des Urteils abwarten, deutete aber schon an, voraussichtlich Berufung einzulegen. Er hatte für seine Mandantin 5.000 Euro Entschädigung gefordert, mit der Begründung, dass die Frau sich durch die Ablehnung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft benachteiligt fühle. Dass die Ostdeutschen eine eigene Ethnie sind, begründete der Anwalt so.
Es gab ein gemeinsames Territorium, es gab eine gemeinsame Geschichte. Es gibt verschiedene Sitten und Gebräuche, die anders sind als hier im Westen. Zum Beispiel die Jugendweihe, Betriebskampfgruppen gab es drüben. Dann die Jungpioniere als Organisation, die es bei uns auch nicht gab. Und eben dieses nach wie vor vorhandene Gemeinschaftsgefühl, das die ehemaligen DDR-Bürger haben.
Diese Argumentation hat das Stuttgarter Arbeitsgericht nicht überzeugt. Der beklagte Fensterbauer Rainer Emeneck konnte den Prozess daher zufrieden verlassen.
Und das war das Echo des Tages. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf ndrinfo.de oder auf wdr5.de. Im Studio war Sabine Mörs. Ihnen noch einen schönen Abend.